Ja, also Gottes Segen wünscht bei euch und das ist schön, dass man das erleben kann, auch für uns Jüngere. Also auch immer, wenn es ein Hochzeitsjubiläum gibt, ist es ein Zeugnis für uns Jüngere, für die Ehe zu bleiben. Weil gerade in der heutigen Zeit ist es ja nicht selbstverständlich, wie viele Scheidungen und Probleme und Schwierigkeiten es gibt. Jeder, der ein Hochzeitsjubiläum feiert, ist ein Zeugnis. Und es ist schön. Also Gottes Segen auf euch. Und wir dürfen Gottes Segen auch immer wieder erfahren und immer wieder Freude erleben. Und auch heute ist ein freudiger Tag. An Karfreitag, wo euer Jubiläum offiziell ist, wolltet ihr ja nicht feiern, verständlicherweise, weil man natürlich dort darauf konzentriert, wie Jesus gelitten hat und traurig ist und diese Trauer trägt und hält. Aber jetzt dürfen wir uns freuen und dankbar sein. Und wir haben Ostern. Und wenn wir mit jemandem sprechen auf der Straße und fragt, ja, was ist der Sinn von Ostern, dann werden viele Erklärungen gebracht. Mein Sohn, der Ben, musste letztens über die Osterbräuche in Religion schreiben und die Passionszeit und weiteres, das alles zusammenzutragen und woher das kommt. Es gibt verschiedene Bräuche, wo man sagt, eigentlich passt es nicht ganz so zur Osterzeit, jetzt die Ostereier anmalen und so. Macht es ruhig, kein Problem. Ich verbiete das nicht und ich sage nicht, es ist keine Sünde, aber es ist nicht die Botschaft, die im Grunde da ist. Aber es gibt viele Gebräuche, die sehr gut sind und die auch sehr schön diese Botschaft widerspiegeln, nämlich das Osterlamm. Manche machen vielleicht eins selber oder es gibt ja diese fertigen Formen. Das drückt wirklich schön aus, wie Jesus dieses unschuldige Lamm geschlachtet wurde, sich hingegeben hat, besonders am Karfreitag, und aber nicht in dieser Situation geblieben ist. Viele Menschen sehen Jesus und akzeptieren ihn irgendwie als Vorbild. Moslems genauso. Sie sehen, Jesus ist ein großer Prophet und haben voll Respekt vor ihm. Sie glauben nur nicht daran, dass er der Sohn Gottes ist. Auch viele Menschen, die die Bibel nicht ernst nehmen oder Atheisten sind und sagen, es gibt keinen Gott, können schon irgendwie glauben, dass es Jesus gab und der war ein guter Mensch für viele Leute. Aber Jesus, wir wissen es, war durchaus, nicht nur durchaus, war wirklich mehr. Und die Auferstehung, an die wir heute denken, ist was Wichtiges. Frage: Worauf basiert unser Glaube? Was ist das Fundament von unserem Glauben? Worauf bauen wir unseren Glauben auf? Darum ist diese Auferstehung so ein wichtiger Punkt. Und auch nach der Frage, wenn man mit jemandem redet oder sagt, ja, wie kannst du an sowas glauben? Du hast doch gar keine Beweise. Gibt es überhaupt Augenzeugen dafür? Und es gibt sehr viele. Und die möchte ich gern vorlesen aus dem 1. Korinther 15, 1 bis 11, das sind ein paar Verse, aber es passt sehr gut in diesen Gedanken dieser verschiedenen Zeugen, die über den Glauben sprechen. Also 1. Korinther 15, 1 bis 11. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er dem Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allem erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Denn ich bin der Geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Ob es nun aber ich sei oder jene, so verkündigen wir und so habt ihr es geglaubt. Paulus spricht hier von Menge Leute, die Jesus gesehen haben und die Jesus erfahren haben. Und er fängt damit an, weil in Korinth es ein Problem gab. Manche fielen es schwer, daran zu glauben, dass Jesus auferstanden ist. Das war eine Frage, das war eine Herausforderung für manche. Und er hat erstmal das Fundament aufgelegt und gesagt, was ist die Botschaft vom Evangelium? Was würde ich jemandem erzählen, der mich fragt, worum geht es in der Bibel überhaupt? Und könnt ihr das erste Bild einblenden, weil bei mir ist der Verbindung irgendwie, will nicht. Genau, da geht es darum, dass die Botschaft des Evangeliums ist, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, er wurde begraben und er ist damit für die Schulden aller Menschen aufgekommen. Hat alles bereinigt, alles geklärt, alles ist bezahlt. Und wir dürfen um Entschuldigung für jeden Fehler bei Gott bitten, und mit echter Reue, mit echtem Bereuen sieht Gott es und es ist bereinigt vor Gott. Klar gibt es Dinge, wenn ich Menschen Schaden zugefügt habe oder anderes, muss ich das mit ihnen klären, noch extra. Aber Tieropfer, wie im Alten Testament, dass man Dinge darbieten muss und opfern muss, sind nicht mehr notwendig. Auch in guten Taten nicht mehr und auch nicht in einem super Lebenswandel, sondern das tue ich aus Dankbarkeit heraus. Aber zu dieser Botschaft gehört auch die Auferstehung. Es geht nicht nur darum, dass Jesus gestorben ist, sondern er ist auferstanden, so wie die Propheten das im Alten Testament vorhergesagt haben. Und es zeigt auch nochmal, dass Gott hier seinen Plan hatte. Und als Jesus bei der Himmelfahrt, wo wir ja auch in einigen Wochen dran denken, zum Vater gegangen ist, ist er ja körperlich nicht mehr da, aber er ist in unseren Herzen da. Und auch diese Tatsache der Auferstehung wird auch in der Taufe ausgedrückt. Wenn wir untertauchen, dann drückt es ja aus, dass das alte Leben, wo ich mich nicht für die Bibel interessiert habe, wo Gott nicht so wichtig war, vorbei ist und tot ist. Und ich stehe auf zu einem neuen Leben, so wie Jesus auferstanden ist. Das ist ein wichtiges Fundament. Und auch diese Tatsache, dass Jesus auferstanden ist, gibt mir diese Zuversicht, ich habe eine Heimat im Himmel. Und ich spreche nicht mit einem toten Gott, sondern der lebt und lebendig ist. Sehr wichtige Botschaft, was zum Evangelium dazugehört, dass Jesus auferstanden ist. Könnt ihr das nächste Bild einblenden? Wie gesagt, da gab es einige Korinther, die Schwierigkeiten hatten. Das kann man in Versen 12 lesen. Und Paulus beschreibt einige Augenzeugen, die dabei waren, um ihn zu versichern, die zu dieser Zeit noch gelebt haben und wo sie sagen konnten, geht hin, sprecht mit ihnen, fragt sie nach. Und wir glauben, weil ja auch heute könnte ja die Kritik kommen, ja, da kann ja alles möglich in der Bibel stehen. Ja, das haben sich die ersten Christen ausgedacht, das sagen so manche Leute. Und du kannst eine Reihe von Augenzeugen vorbringen. Hier wird von Kephas gesprochen. Klingt merkwürdig zuerst. Wer ist dieser Kephas? Das ist die griechische oder die von der aramäischen Käferform. Das heißt Fels oder Stein. Manche sehen es schon, wer das ist. Die lateinische Form ist Petrus. Petrus hat ihn gesehen und Petrus war eine wichtige Person unter den ersten Christen. Und er selbst kann sagen, ich habe gesehen, wie Jesus lebt. Oder die Emmaus-Jünger, die unterwegs sind zum Ortschaft Emmaus und da erscheint ihnen Jesus, er legt ihnen die Prophetien des Alten Testamentes aus und wo sie an den Ort kommen und zusammen essen, deshalb finde ich so das Abendmahl so besonders, bei diesem Mahl, wo sie das Brot brechen, erkennen sie, es ist Jesus. Und sie kommen zurück und berichten es den 12 Jüngern, Jesus ist auferstanden. Auch den 12 Jüngern selbst erscheint Jesus in Johannes 20 und spricht ihnen was ich auch in anderen Evangelium in der Schriftlesung vorgelesen habe, Friede sei mit euch. Und Thomas ist nicht so, bei der ersten Begegnung nicht dabei, zweifelt, ne? Ist unsicher. Ich sage einfach, er hat sich getraut, unangenehme Fragen zu stellen. Und Jesus erscheint nochmal, so gnädig ist er, und zeigt ihm, wie die Sache bei ihm ist, dass er auferstanden ist und lebt. Und hier wird es von 500 weiteren berichtet. Das ist eigentlich die einzige Bibelstelle, wo davon gesprochen wird, dass diese Leute ihn gesehen haben. Und genaue Beschreibung, wer diese Menschen sind, kriegen wir nicht. Nur, dass einige noch leben und einige nicht mehr. Aber es ist eine große Anzahl, ne? Und da könnte man sagen, wäre das eine ausgedachte Sache gewesen, kann man sagen, da hätte sich doch irgendwann jemand verplappert bei dieser großen Anzahl von Menschen. Es gibt keinen, der sagt, nee, das haben wir uns nur ausgedacht. Es ist ganz klar. Und es wird auch Jakobus erwähnt, der körperliche, leibliche Bruder von Jesus, der zu Lebzeiten, also Jesus, als Jesus noch auf der Erde war, gegen ihn war. Seine Brüder haben ihn ausgelacht und haben ihn nicht verstanden. Und erst nach dem Tod von Jesus und seiner Auferstehung sind sie unter denen, die vor Pfingsten auch im Gebet dabei sind, auch die Maria selbst. Und er wird später in Römer und Epheser erwähnt als einen der wichtigen Leiter in Israel und auch unter denen, die den Dienst unter den ersten Christen machen. Und auch er hat ihn gesehen. Er berichtet es und betont es. Und auch ein Paulus, der so eine krasse Wende in seinem Leben erlebt hat, als er noch der Saulus war und mit aller Hingabe die Christen verfolgt hat, so als Pharisäer und dachte, er gefällt Gott, und er dann auf dem Weg nach Damaskus ist und Jesus begegnet. Und es ihn total verändert. Und eine totale Kehrtwende macht und sagt, er spricht von sich selbst, ich bin der Geringste. Manche Bibelübersetzungen schreiben, ich bin eine Fehlgeburt, sehr streng mit sich selbst. Er sieht, was er für Schaden angerichtet hat. Aber Gott konnte ihn verändern, die Sachen gebrauchen, um Gutes daraus hervorzubringen in seinem neuen Leben. Also wir haben eine Reihe von Augenzeugen und das können wir diesen Menschen erzählen. Und wir haben immer noch Menschen, die Begegnungen mit Jesus haben. Christen, die erzählen, im Traum oder in der Vision ist ihnen Jesus begegnet. Selbst Muslime erzählen davon, die nichts von der Bibel wissen. Ich habe letztens, als ich in Braunschweig war, auf einer Tagung, hat jemand von einem afrikanischen Mann erzählt, in Nordafrika, in der Sahara, gibt es die Tuareg, diese Beduinenvölker, die in Zelten wohnen, in der Wüste direkt. Und da war ein Mann, Moslem, von Geburt an, und der hat einen Traum gehabt. Und Jesus ist ihm erschienen im Traum. Da war niemand, der ihm die Bibel oder das Neue Testament erklärt hat, mitten in der Wüste, wer soll da schon hingehen? Und Jesus erscheint ihm. Und seitdem folgt er Jesus nach und glaubt ihm durch und durch. Und es gibt viele solcher Berichte. Dass Menschen das und die auch total gegen Christentum und alles sind, Jesus erleben und ihm erfahren und ihm begegnen. Das ist so ein festes Zeugnis und so was Besonderes und Außergewöhnliches, was da ist. Könnt ihr das nächste Bild zeigen? So ist Ostern mit der Auferstehung ein Erleben von Jesus unter den Menschen. Er ist den Menschen begegnet, um ihren Glauben zu stärken und sie zu verändern. Und er hat nicht nur seinen Dienst getan und dann ist er in den Urlaub, na, im Himmel und dann ist alles vorbei, jetzt ist Feierabend, sondern er macht es weiter. Er ist noch immer mit uns im Kontakt und er ermutigt uns. Und wir müssen nicht neidisch sein auf die Jünger und die Menschen, denen Jesus begegnet ist und sagen, boah, könnte ich Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen? Das kannst du im Himmel machen, da hast du genug Zeit. Das muss nicht hier sein. Weil wenn Jesus immer noch so ein Mensch wäre, was für einen Terminkalender hätte er? Über Jahrzehnte lang wäre er ausgeplant. Du könntest gar nicht mit ihm reden. Du hättest nie Zeit. Die ganze Welt würde immer nach Jerusalem reisen und er bräuchte ganz viele Türsteher und ein Riesenbüro und das wäre nicht gut. Es ist viel besser so, dass er zum Vater gegangen ist, dass wir mit ihm, egal wo wir sind und egal in welcher Situation wir sind, mit ihm Kontakt aufnehmen können. Und das ist das Schöne und Besondere, dass wir bewusst beten können. Und das dürfen wir in unserem Dank ausdrücken und dürfen auch für andere beten, die das nicht verstehen, dass sie das erkennen, dass diese Auferstehung wahrhaftig ist, dass es echt ist. Auch für Leute in anderen Religionen, die Jesus nur als guten Menschen sehen, dass die verstehen und begreifen, Jesus ist mehr, Jesus ist was Besonderes. Und wir dürfen auch für uns persönlich beten, Herr, ich bete, ich erlebe Ostern schon seit so vielen Jahren. Herr, lass mich dich nochmal neu erfahren, eine neue Seite von dir kennenlernen. Bewahr mich davor, dass ich das nur aus Tradition oder Gewohnheit mache, sondern hilf, dass ich wieder eine neue Seite von dir erfahre, dass er so mitten unter uns ist, so wie er den Jüngern erschienen ist. Möge uns das an diesem Ostern segnen. Amen.